Interessante Gespräche, so im Salzstreuer. Interessant, ich muss mir mal zu Hause meinen Salzstreuer angucken. Auch interessante Argumente. Ist so eine Suppe nicht fürchterlich nass? Oder ja, wird sich ja lohnen, wenn wir nur mehr Salzkörner wären. Oder ein Argument fand ich sehr bemerkenswert. In uns steckt genug Kraft, die ganze Suppe zu würzen. Wir sind in dieser Predigtreihe unwiderstehlich. Gemeinde, die die Welt bewegt. Unwiderstehlich. Gemeinde, die die Welt bewegt. Es ist unwiderstehlich, so eine gut gewürzte Suppe. Und es ist sehr widerstehlich, vielleicht auch unausstehlich, wenn die Suppe nicht gewürzt ist, wenn Salz fehlt. Fast nicht zu genießen. Bei der Frage, was ist eigentlich so unwiderstehlich an Gemeinde? Was ist eigentlich so unwiderstehlich? Haben wir in den letzten 2 Sonntagen einige Dinge so zusammengetragen. Unwiderstehlich wird Gemeinde dadurch, dass sie sich aus Menschen zusammensetzt, die Jesus nachfolgen. Und das heißt, die tun, was er sagt, oder die dorthin gehen, wo Jesus hingegangen ist oder wo Jesus hingeht. Also sie besteht aus Nachfolgern, vielleicht wer sich noch erinnern kann, und da war die letzten 2 Wochen nicht aus Christen, das ist eine Beliebigkeit, sondern aus Nachfolgern, aus Jüngern. Das Zweite, sie setzt sich aus, unwiderstehlich ist eine Gemeinde dann, wenn sie sich aus Menschen zusammensetzt, die die Gnade und Freundlichkeit Gottes weiterleben. Die erlebte Gnade Gottes weiterleben. Und die sich vom Heiligen Geist und seiner Kraft in Bewegung bringen lassen. Nicht aus eigener Kraft, in uns steckt genug Kraft. Man könnte ja tatsächlich meinen, wenn so ein paar Salzkörner da zusammen sind, es ist ein echtes Argument, was können wir schon ausrichten in so einem Riesentopf Suppe? Was können wir schon unternehmen? Aber die Kraft, die in uns steckt als Menschen, die Gemeinde bilden, die die Bewegung Gemeinde bilden, liegt nicht in uns selbst, sondern die bekommen wir geschenkt. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Letzte Woche war Pfingsten, aber nicht nur an Pfingsten geht es um den Heiligen Geist, sondern immer dann, wenn Menschen unterwegs sind und Gemeindes leben. Interessante Bemerkungen waren auch in dem Video zu sehen. Gemeinde ist Ort, ist Heimat, da wo wir Gottesdienst feiern. Das sind viele wichtige Argumente und viele wichtige Aspekte gewesen. Aber in erster Linie ist Gemeinde Bewegung. Kein Ort, kein Gemeindehaus, sondern Bewegung. Und von Anfang an geht es darum, dass wir als Gemeinde der Liebe Gottes in dieser Welt ein Gesicht verleihen und sie erlebbar machen. Woher sollen Menschen wissen, wie Gott ist, wenn sie es an uns nicht erleben? An Menschen, die Jesus nachfolgen. Und deswegen geht es von Anfang auch darum, ein Segen für die Welt zu sein. Und wenn ich von Anfang an sage, dann meine ich von Anfang an. Es gibt so die erste kleine Gemeinde. Das bestand aus 2 Leuten, Adam und Eva. Und die bekamen von Gott einen Auftrag. Und dieser Auftrag hieß, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Also Gott segnet Adam und Eva, die ersten Menschen, und er sagt, herrscht und macht euch untertan. Und ich weiß nicht, was dir so einfällt, wenn du das Wort herrschen und untertan machen hörst. In der Regel fallen uns so Dinge ein wie unterdrücken, ausbeuten, so auf eigene Kosten irgendwas durchsetzen, herrschen und unterdrücken. Untertan machen, du hast zu sagen, was ich, du hast zu machen, was ich dir sage. Das ist aber gar nicht so gedacht von Gott her. Wenn wir wissen wollen, was herrschen heißt, das heißt, was es heißt, Einfluss ausüben auf andere, dann geht es bei Gott und bei Christus immer darum zu fragen, was dient dem anderen. Jesus sagt mal, Die Mächtigen in dieser Welt, die unterdrücken sich gegenseitig und unterdrücken ihre Völker. Und das soll bei euch nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der soll anderen dienen. Das heißt, ich frage, was tut gut? Was tut dem anderen gut? Was hilft ihm? Was ist wertvoll? Was ermutigt ihn? Was bringt ihn weiter? Das ist mit Herrschen und Untertan machen gemeint. Etwas, was zum Leben verhilft. Und eigentlich bedeutet das, dass Adam und Eva den Auftrag haben, als Menschen dieser ganzen Erde und auch anderen Menschen zum Segen zu werden. Segensträger. Gott sagt Abraham, ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Alle Völker der Erden werden durch dich gesegnet sein. Also von Anfang an hat Gott eins im Blick, alle Völker zu segnen. Das geht dann auch weiter. Gott beruft sich sein Volk Israel. Er baut sich sein Volk Israel mit Abraham und hat dann vor, durch sein Volk zu segnen. Aber er bleibt nie nur bei einem Volk stehen. Er hat immer die ganze Welt im Blick. Auch zu Alten Testamentszeiten schon. In Jesaja 49, Vers 6 heißt es, er sagt da, es ist zu wenig, dass du nur mein Diener bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten, also Israel, und sie zurückzuführen, die Verschonten Israels. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil das Ende der Erde erreicht. Es geht um diese ganze Welt. Dass mein Heil bis in den letzten Winkel dieses Planeten reicht. Bis auch der letzte gehört und erlebt hat, was es heißt, gesegnet zu sein. Und jetzt die Frage, was heißt denn jetzt Segen? Sagt man so Gottes Segen zum Geburtstag, am Ende des Gottesdienstes, so gibt es immer den Segen. Manche denken, ja, dann weiß ich wenigstens, dass der Gottesdienst vorbei ist. Aber ist das alles? Was ist denn eigentlich Segen? Was bedeutet Segen oder auch zu segnen? Was heißt es eigentlich, wenn wir als Gemeinde Segen für die Welt sind? Und wenn man das genauer untersucht in der Bibel, dann kommt man auf diese Definition. Segen heißt, mit heilvoller, heilschaffender Kraft begaben oder Gottes heilvolle Kraft übermitteln und zusprechen. Segen heißt, mit heilvoller, heilschaffender Kraft begaben oder Gottes heilvolle Kraft übermitteln und zusprechen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gemeinde soll ein Segen für die Welt sein. Das heißt, was soll sie? Gottes heilvolle und heilschaffende Kraft in diese Welt hineintragen. Dazu sind wir berufen. Wir sind dazu berufen, Gottes heilschaffende Kraft zu übermitteln, zuzusprechen, durch unser ganzes Leben. Das kann man so hinnehmen. Man kann überlegen, Menschenskinder, wenn das unsere Aufgabe ist, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das umzusetzen und zu leben? Wenn das der Auftrag von Gemeinde ist, im Alten Testament des Volkes Israel war das die Aufgabe von dem Volk Israel, allen anderen Völkern zum Heil und zum Segen zu werden, dass sie es nicht immer waren. Das steht auf einem anderen Blatt. Das ändert aber nichts an der Absicht, an diesem Ziel Gottes, Heil für diese Welt zu sein. Und das geht dann im Neuen Testament mit der ersten Gemeinde und mit der Gemeinde gerade so weiter, dass wir es nicht immer sind, steht auf einem anderen Blatt. Das ändert aber überhaupt nichts an der Absicht, dass wir als Gemeinde Gottes heilschaffende Kraft dieser Welt vermitteln und übertragen und ihr zusprechen. Das ist ein bisschen was anderes als Gemeindehaus. Das ist ein bisschen was anderes als nur Gottesdienst feiern, in Anführungszeichen. Wobei man sagen muss, was ist denn eigentlich Gottesdienst? Kommen wir gleich noch zu. Die erste Gemeinde hat das von Anfang an getan. Sie haben losgelegt, haben sich aufgemacht und sofort über den Tellerrand hinausgeschaut. Weil sie von der Kraft Gottes, von dem Heiligen Geist bewegt waren. Sie haben den nicht nur irgendwann mal gekriegt und dann schlummerte er so sein Dasein in irgendwo in den Tiefen der Innereien so tief innen, dass es kein Mensch merkte, sondern die Kraft Gottes hat sie in Bewegung gesetzt. Deswegen Gemeinde als die, die auf dem Weg sind, nochmal unterwegs, sie als Bewegung zu den Menschen, und das hat enorm für Aufruhr gesorgt. Sie haben enorm Betrieb gemacht, nicht weil sie auf die Straße gegangen sind, haben demonstriert, sondern weil sie schlicht und ergreifend das, was die Kraft Gottes weitergelebt haben, das, was sie selbst erlebt haben, die Gnade und Freundlichkeit Gottes, haben sie weitergegeben. Wo sie waren, in ihrem Beruf, in ihrer Nachbarschaft, sie haben es gelebt und haben es weitergegeben, haben sich um die gekümmert, die am Rande standen, sind dorthin gegangen, wo Jesus hingegangen ist. Haben sich um die Menschen gekümmert, um die Jesus sich gekümmert hat, um die Notleidenden, um die Kranken, um die, die Hilfe brauchen. Gottes heilvolle Kraft in diese Welt zu bringen, in diese unheilvolle Welt zu bringen. Diese Welt ist dringend darauf angewiesen, dass wir als Gemeinde Bewegung sind. Nicht ein Ort, nicht eine Institution. Diese Gemeinde braucht es. Dass wir, diese Welt braucht es, dass wir sie gestalten. Dass wir nicht umgucken uns und uns aufregen, wie die Kultur den Bach runtergeht. Dass wir uns nicht darüber aufregen, dass alles so schlimm läuft. Gottes Absicht von Anfang an ist es, dass wir Gottes heilvolle Kraft in diese unheilvolle Welt hineinbringen. Das ist Gottesdienst. Das ist viel mehr Gottesdienst als die Versammlung, die wir heute sind. Die brauchen wir, und die ist wichtig, dass wir gemeinsam Gott loben, dass wir gemeinsam Gott ehren, dass wir auf Gottes Wort hören. Und die Gemeinde, wie gesagt, hat von Anfang an losgelegt. Dort heißt es, Apostelgeschichte 5, durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle im Tempel. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Sie sind losgezogen und haben unter dem Volk Gottes heilschaffende Kraft weitergegeben. Es geschahen viele zahlreiche Wunder und außergewöhnliche Dinge. Wenn Gemeinde Salz für diese Welt ist, also sich aus dem Salzstreuer rausbewegt, vielleicht auch nach längerer Diskussion, vielleicht auch einfach rausgekippt wird, so nach dem Motto, jetzt ist Ende der Diskussion, jetzt schafft Gott Tatsachen, dann passieren von Anfang an zwei Dinge. Die gute Nachricht von Jesus, dass er rettet, dass es Vergebung gibt für die Schuld, dass Menschen neu werden können, die wird hinausgetragen. Menschen können es nicht lassen, von dem zu reden, was sie gesehen und gehört haben. Das sagt Petrus mal den Regierenden der Juden gerade ins Gesicht. Er sagte, wenn ihr meint, ihr könnt mir verbieten, von Jesus zu reden, sage ich, das ist überhaupt nicht möglich. Da ist in uns der Heilige Geist, und der lässt sich gar nicht unterdrücken. Den wollen wir auch nicht unterdrücken. Und letzten Endes sind wir Jünger, also machen wir das, was unser Herr gesagt hat. Auch wenn ihr das anders wollt, das ist dann leider, leider uns egal. Wir machen uns auf. Was war eigentlich das Unwiderstehliche, das die Menschen so bewegt hat, das Evangelium weiterzugeben, von Jesus zu erzählen, davon zu erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben, egal was für ein Druck und welcher Widerstand da aufkam. Was war das eigentlich? Diese Frage bewegt mich immer wieder, wenn ich es manchmal sehr widerstehlich finde, anderen von Jesus weiterzusagen. Wenn ich unterwegs bin und denke, Mensch, hier sind so viele Menschen, die Jesus nicht kennen, die verloren gehen, und ist es mir eigentlich egal? Was hat die Menschen angetrieben? Was hat sie gar nicht in Ruhe gelassen? Es gibt ein tolles Lied, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ich kann es gar nicht. Die Kraft des Heiligen Geistes hat Menschen in Bewegung gesetzt. Und sie hat Menschen in Bewegung gesetzt, diese Botschaft immer wieder ganz praktisch weiterzugeben. Und das heißt auch, sie haben das gegeben, was sie hatten. Letzte Woche hatte ich das schon mal gesagt. Petrus hat dem Bettler am Tempeltor nicht was geben können an Geld, weil er nichts hatte. Aber er sagt, was ich habe, gebe ich dir. Steh auf und geh. Also, es gibt genug Obdachlose in Gummersbach. Das wäre mal eine Herausforderung. Oder sagen wir, oh, das ist uns zu heikel. Damit haben wir keine Erfahrung mit so Wunderdingen. Außerdem sind wir keine charismatische Gemeinde. Und außerdem gibt es auch ganz viele Gründe, dass das nicht mehr sein kann. Wer erlaubt uns eigentlich auf diese Dinge, diese außergewöhnlichen Dinge und Wunder, also zu meinen, dass wir auf diese außergewöhnlichen Dinge verzichten könnten, in dem Segen sein für diese Welt? Darin Gottes heilschaffende und heilvolle Kraft den Menschen zu vermitteln. Es geht nicht hier um coole Dinge zu erleben, spektakulär, möglichst spektakulär als Gemeinde zu sein, auffallen, sondern es geht darum, Segen zu sein für diese Welt. Und dass wir nicht entscheiden, wie wir Segen sind, sondern dass Jesus das entscheidet, weil wir ja nicht nur Christen sind, sondern Jünger, Nachfolger, die tun, was er sagt. Oder sagen wir, uns reicht es, Christen zu sein. Das war, hat so einen Aufstand gegeben und es hat die Kultur und diese Welt so auf den Kopf gestellt, dieses Segensein, das Reden von der Botschaft von Jesus, den Leuten deutlich zu machen, es gibt Hoffnung für dich und es gibt Zeit und Möglichkeit zur Umkehr. Und du musst auch umkehren, weil du sonst verloren bist, weil du sonst nicht gerettet bist. Und das ist eine ganz praktische Hilfe und das ganz praktische Beten für Menschen und im Namen Jesu Heil und Heilung zuzusprechen. Es hat so viel Aufstand verursacht, dass es in der damaligen Zeit, die ersten Jahrhunderte nach Christus, obwohl es eine große Pluralität gab und viele Möglichkeiten tatsächlich auch das Evangelium weiterzugeben, an Christen nie sicher sein konnten, nicht doch verfolgt zu werden, nicht doch Druck und Stress zu kriegen, weil sie so anders leben, weil sie mit ihrem Andersleben auch ein Affront waren. Und ein ganz starkes Zeugnis, also ein Bericht, was Christen taten, kommt in diesen ersten Jahrhunderten nicht von Christen, sondern von einem der größten Christenkritiker, die damals unterwegs waren. Das war Kaiser Flavius Claudius Julianus, also Kaiser Julian. Der hat Folgendes gesagt. Der Atheismus, er hat die Christen Atheisten genannt, weil sie nicht an seine Götter glaubten. Dann sagten sie, also sind alles Atheisten, gottlose Atheisten sind die Christen. Der Atheismus hat sich besonders dadurch ausgebreitet, dass den Fremdlingen mit so viel Liebe begegnet wird, ebenso dadurch, dass sie sich um die Beerdigung der Toten kümmern. Es ist ein Skandal, dass es unter ihnen keinen einzigen Bettler gibt und dass die gottlosen Galiläer nicht nur für ihre eigenen Armen sorgen, sondern auch noch für die unsrigen, während unsere eigenen Leute vergeblich auf die Hilfe warten, die wir ihnen gewähren sollten. Also, doch bemerkenswert, es ist ein Skandal, was die Christen tun. Sind wir skandalös? Hoffentlich sind wir richtig skandalös in dieser Welt. Wir sind dazu aufgerufen, skandalös zu sein und solche Skandale zu verursachen, dass es unter uns keinen einzigen gibt, der am Rande des Existenzminimums lebt, vielleicht darunter und vielleicht in Gummersbach auch. Dass sich's rumspricht, dass die Christen in Gummersbach, hier in FEGM oder wie auch immer, dass wir uns aufmachen, von Jesus reden. Und die Jünger der damaligen Zeit, die haben es nicht gelassen, Gutes zu tun, Gottes heilvolle Kraft den Leuten deutlich zu machen. Also die Leute sollen an uns sehen und erleben, greifbar und fühlbar, was es heißt, dass Gottes Freundlichkeit ihnen begegnet. Sie sollen es nicht nur hören, sondern sehen, erleben, an ihrem eigenen Leben. Skandal zu sein, darum geht es, dass wir in Gummersbach, dass wir bekannt dafür werden, dass Gottes heilvolle Kraft sich ausbreitet. Überall. Überall ausbreitet. Das hat sich eine ganze Zeit hingezogen, bis ins vierte Jahrhundert, Anfang des vierten Jahrhunderts, war Gemeindebewegung unterwegs überall hin. Wieder zurück in die Halle Salomos oder in Häuser, um aufzutanken, Tankstelle zu sein. Wer sich an letzte Woche erinnert, jedes Auto braucht, um in Bewegung zu sein, eine Tankstelle, wo es Öl nachgefüllt kriegt, wo es Sprit nachgefüllt bekommt, wo die Scheiben gereinigt werden, aber kein Auto bleibt an der Tankstelle stehen, weil es da alles hat und weil es draußen auf der Straße so gefährlich ist und man weiß ja nie, ob andere Autos reinfahren. Bleibe ich lieber an der Tankstelle. Es geht darum, dass diese Gemeinde sich immer wieder aufgemacht hat und Bewegung war, die Welt wirklich auf den Kopf gestellt hat. Deswegen haben sie auch Druck gekriegt, weil das so skandalös war. Weil es ein Skandal war, dass die Christen sich um alles kümmern. Heute ist ein Skandal, dass der Staat sich nicht um alles kümmert. Und wir Christen sagen, er muss mal langsam in die Pötte kommen. Vielleicht sagt Gott, ja, ihr müsst mal in die Pötte kommen. Und dann, Anfang des 4. Jahrhunderts, passierte etwas sehr Tragisches. Eigentlich etwas, wo man sagen würde, ist aber schön. Das wird bezeichnet als konstantinische Wende. Was das heißt, erkläre ich kurz. Es gab einen Kaiser, Konstantin. Der wurde Christ. Und der hat aus einer verbotenen Religion, aus einer verbotenen Bewegung, eine erlaubte Institution gemacht. Plötzlich war Christentum nicht mehr verfolgt, musste sich nicht mehr durch die Spannungen und durch den Druck der Gesellschaft auch hindurchwühlen und brauchte auch gar nicht mehr groß Salz in der Welt zu sein. Man konnte auch Christ sein, ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Es gab also viele sozusagen Namenschristen. Und was dann passierte, war eine große Tragik, obwohl man denken könnte, ist doch schön, wenn Christen so angesehen sind und endlich diese Verfolgung, der Druck aufhört. Das Problem war, dass die Bewegung zur Institution wurde. Und dass das, worunter die Christen gelitten hatten, nämlich dass sie verfolgt wurden, dass sie von Behördenseiten Druck bekamen, plötzlich genau das praktizierten. Plötzlich waren Christen an der Macht und nutzten ihre Macht, um Nichtchristen zu unterdrücken. Und damit starb ganz vieles an dieser Bewegung Gemeinde. Und da hörte Stück für Stück auf, Gemeinde die Kultur zu gestalten, sondern ihre eigene Kultur, ihre eigene institutionalisierte Kultur zu bewahren. Das ist auch ein Problem in dieser Welt, dass Institution immer dazu neigt, Kultur zu bewahren. Das, was wir haben, ist uns gut, das muss festgehalten werden, geschützt werden und nicht in dieser Welt ein Segen zu sein, Gottes heilvolle Kraft weiterzugeben, Bewegung zu sein. Und das ist gut, wenn wir uns das hinterfragen. Ich mich hinterfrage, ihr euch hinterfrage, wir uns als Gemeinde hinterfragen, sind wir Bewegung oder sind wir mehr Institution? Gottes Absicht ist es, dass wir Bewegung sind. Und dazu möchte ich dich ermutigen in dieser Welt und in deiner Welt, in deiner Umgebung, Gottes heilschaffende und heilvolle Kraft in der nächsten Woche weiterzugeben. Du musst jetzt nicht die Welt retten. Es gab mal so ein Lied, das hat mich fast verrückt gemacht, wenn ich viel Arbeit hatte. Ich muss noch eben gerade die Welt retten und noch 167.000 Mails checken oder sowas. Also habe ich gedacht, oh, was ein Glück. Also die Aufgabe oder die Position des Retters ist schon seit 2000 Jahren belegt. Du musst nicht der Retter sein. Aber ich ermutige dich, zu beten darum, Gott zu fragen, wem kann ich in der nächsten Woche, einer Person vielleicht, ein Segen sein? Gemeinde ist ja nicht das, was wir hier haben. Gleich ist der Gottesdienst vorbei. Also der Gottesdienst hier. Und dann geht er los, erst richtig. Wenn ihr das grüne Tor hier verlasst, dann beginnt eigentlich wirklich Gottesdienst. Wem kannst du in der kommenden Woche ein Segen sein? Für wen kannst du ein Segen sein? Zu wem schickt dich Gott, seine heilschaffende und heilvolle Kraft weiterzugeben? Bete darum. Wenn du ernsthaft darum betest und das dein Wunsch ist, wird Gott antworten. Er wird dir eine Person zeigen. Vielleicht musst du ein, zwei Tage beten. Vielleicht sagt Gott dir schon, bevor du das Gemeindehaus hier und das Gemeindegelände verlassen hast, wem du dienen kannst. Vielleicht weißt du es auch jetzt schon. Und dann ermutige ich dich, dich aufzumachen und Salz zu sein. Nicht darüber zu diskutieren, ob es Sinn macht, dass ich jetzt rausgehe als eigenes Salzkorn, wie wir es in dem Anspiel auf geniale Weise gesehen haben. Nicht zu denken, was kann ich denn schon tun? Sich auch von diesen Stimmen nicht beeinflussen zu lassen. Ich kann es eh nicht und ich bin so schlecht begabt und reden kann ich nicht. Und es werden so viele Stimmen auf dich einprasseln. Zu sagen, und ich bin beauftragt, im Namen Jesu Gottes heilschaffende Kraft dorthin zu bringen, wo ich lebe, wo meine kleine Welt ist. Und das will ich tun. Jesus, hier bin ich. Wem kannst du in dieser Woche ein Segen sein? Zu welch einem Menschen kannst du dich in dieser Woche aufmachen und ihm dienen? Amen.